Herzlich willkommen zur neuesten Episode des Popkultur-Beichtstuhls. Und diese Woche haben wir ganz was Besonderes im Programm, denn zum ersten Mal in der Geschichte des Popkultur-Beichtstuhls hat sich ein Gast zum zweiten Mal zu uns zur Aufnahme getraut. Denn unser Michael Baumgartner, unser Mann in Südafrika, ist momentan auf Urlaub und deswegen ist bei uns der Nikolaus.
Ho, 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 zum zweiten Mal und voller Vorfreude auf eine coole Stunde wahrscheinlich, mit denkst du.
Und ich habe schon wieder deinen Nachnamen vergessen, deswegen sage ich immer noch Nikolaus.
Also Bastia. Staudacher.
Und ja. mit in Aufnahmekabine ist der Markus Makokop.
Hallo, ich habe heute wieder die Technik unter die Fummel, wollte ich schon sagen. Ja. Unter die Finger. Ja, alles, was da jetzt in der Aufnahme schief geht, war doch irgendwie der Michi noch, bevor er losgefahren ist, hat er da wahrscheinlich einen Hund reingehaut. Aber schön, dass ich da sein darf.
In Südafrika oder wohin ist er?
Mhm. Ja. Das habe ich so in letzter Sekunde haben wir das erfahren, so bei einer Aufnahme. Ich habe gesagt, ich bin jetzt 3 Wochen da in Südafrika. Und wir so, what?
Aber wollte er nicht eine Baustelle haben machen?
Ich glaube, das ist die Flucht vor der Baustelle.
Ah.
Er hat einfach ein Kilo Bargeld zum Bauherrn geschmissen und gesagt, hey, ciao.
Ciao.
Bis bald.
Die Nachbarn wissen gar nicht, dass er weg ist. Die arbeiten einfach weiter, helfen.
Ja, weil der Nikolaus heute wieder bei uns ist, machen wir es so wie zum letzten Mal. Wir machen so eine kleine Hybridfolge aus Vorgeplänkel und Spezialthema. Es folgt also jetzt im ersten Teil des Podcasts ein kleines Vorgeplänkel mit uns drei und danach gibt's als Hauptthema, so wie früher, eine Retrospektive zum Gamers Heaven Tirol, wo wir ja wo wir mit dem Podcast live aufgenommen haben.
Auch professionell warst du.
Genau, wir waren da nicht privat, wir waren da geschäftlich.
Ach so, hast du das.
Ja, auf das freue ich mich, weil ich bin gerade selber quasi noch im Aufarbeiten von dem ganzen Ding und habe auch extra für die Folge ein paar Zahlen und Fakten auch noch ein bisschen analysiert, was wir so haben. Bin ich ganz durch mit der Nachbereitung, weil es ist jetzt auch für die Abschlussarbeiten vom Gamer Seven ganz essentiell, aber ist sicherlich ein feines in dem Kontext, wenn ich zusammen ein bisschen nochmal durchzuleben.
Wie der Ente jetzt hergeschaut hat und er wollte sagen, siehst du zwei Leute, die sich vorbereiten für den Podcast.
Exakt. Ey, das ist nicht nur eine Vorbereitung, das ist auch noch eine Nachbereitung.
Ja, das ist so viel Energie im Podcast stecken, das ist schon fast... darf nur der Archivar nochmal.
Gut, dann fangen wir an mit dem Vorgeblänkel und der Gast darf zuerst. Was hast du denn in letzter Zeit so popkulturelles konsumiert?
Ja, wahrscheinlich zum Anknüpfen an eure letzte Folge oder vorletzte Folge. Das ist jetzt schade, dass der Michael nicht da ist, weil nämlich mir ist sehr, sehr ähnlich gegangen bei Die Ringe der Macht.
Jetzt, Gott sei Dank, habe ich gemeint, du warst beim BTD daheim.
Wieso? War da? Oh, nein, die Folge habe ich noch nicht gehört.
Ach so, okay, ja, gut.
Nein, die habe ich mal.
Das war der Evergreen-Folge.
Da bin ich schon selber gespannt. Aber dann war es die Folge davor, wo es...
Der Ringe.
Genau.
Macht, ja.
Mir ist es ganz, ganz ähnlich gegangen, dass ich das eigentlich schon mit dem Start eigentlich total Bock gehabt habe, weil ich eigentlich Rollenspiele, Fantasy-Settings, also ich mag The Witcher wesentlich lieber wie Cyberpunk, weil halt das Grundsetting Mittelalter, Fantasy, Zauber, Magie mir extrem liegt. Und der Ringe habe ich alle Filme extrem gern geschaut und oft geschaut und in alle möglichen Varianten geschaut. Bücher nie gelesen, das wollte ich eigentlich auch schon lange nachholen, aber dann war ich eigentlich total gehypt auf die Serie. Aber mir ist genau gleich gegangen. Ich habe es am Anfang ein bisschen probiert, die erste Folge, und dann habe ich irgendwie keinen Zug gekriegt und dann ist das Ding einmal jetzt ein Jahr lang eigentlich nur auf irgendwelche Watchlists gespeichert gewesen. Und ja, vor 2 Wochen habe ich dann so mir gedacht, nein, jetzt schau das doch einmal an. Und habe dann angefangen und mir ist bei der ersten Folge gleich gegangen. Da bin ich 2-mal auch wieder weggebannt mit der Frau zusammen. Und ist normalerweise kein gutes Zeichen, aber ich bin trotzdem dran geblieben. Und inzwischen habe ich jetzt die erste Staffel durch und ich habe sie grandios gefunden, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr gut. Und habe jetzt gerade die 2. Staffel angefangen und freue mich, wenn man fertig sein hat am Abend, weil ich einfach auch noch ein bisschen weiterschauen werde. Also die Produktion ist extrem gut, ich finde die Storylines interessant, gerade dass man die Backstories eben ein bisschen mitbekommt. Und ja, ich finde es sicher auch diskussionswürdig, dass man einfach für gewisse Bereiche mehr Einsichten bekommt, wie dass die Oaks jetzt auf einmal irgendwie nicht nur Oaks sein, sondern mehr Seele bekommen oder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Über das kann man diskutieren, aber prinzipiell gefällt es mir extrem gut und unterhaltet mich. Aber über das haben wir eh schon viel geredet wahrscheinlich.
Der Michi hat zwar, wir haben nicht so viele Fragen gestellt, jetzt, wo du sagst mit den Oaks, im Film werden die aus Lehm einfach erschaffen, oder? Wie ist das?
Waren das die
Urukai?
Ah, die Urukai.
Also das sind schon so gefallene Elben, oder? Die Orks.
Ja, genau.
Ich glaube, das ist aber in der Lore, also in die Bücher, ist es schon auch so, glaube ich.
Ja.
Mhm. Und dann gibt es noch die Bilvis-Menschen, oder? Und die.
Ja, sicher.
Mhm. Aber so tief bin ich eben, ich bin ein klassischer Konsument in dem Kontext. Also, dass ich jetzt viel recherchiere, dann müssen die andere Themen ausholen, wie zum Beispiel der Dunkle Turm. Aber jetzt bei Herr der Ringe ist es eher, dass ich einfach klassischer Kinogeher, Filmschauger und eben keine Bücher noch gelesen habe. Also ich weiß jetzt nicht so viel Hintergrundinfo, wie es das gerne hat jetzt vielleicht.
Ich wollte Michael auch damals schon fragen, aber das hätte er auch nicht gewusst. Es gibt ja zwei Herr der Ringe-Spiele, die nicht ganz so alt sind. So Open World, Schatten von Mordor und Noans, so ein Nachfolgeding. Das ja, glaube ich, offiziell Canon ist, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Da geht es ja irgendwie um den Schmied von die Ringe, oder? Das von dem der Geist irgendwie verschmilzt mit einem. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch gilt, was da passiert ist.
Ja, Shadow of Mordor ist ja immer noch quasi, das ist so ein richtiger Evergreen, oder? Sage ich jetzt, weil du das über die Folge
gesagt hast. Das war der erste Teil, gell? Ja, in der ersten Teil habe ich, glaube ich, 50% durchgespielt. Open World war echt, oder durchgespielt. Das 50% sogar gespielt von der Story. Mhm. Und der war extrem unterhaltsam, also
ja.
Wirklich gut.
Und den spielen immer noch viel Leute, glaube ich, oder?
Nein, das ist Singleplayer. Also
immer. Ja, eben.
Aber ja, ich meine, den habe ich auch ganz gut in Erinnerung gehabt.
Ja.
Aber ich habe eben gemeint, dass sie eben, weil das passiert ja oft, oder? Dann ist irgendwie Videogame oder Extended Universe Story, so wie bei Star Wars, wo sie dann sagen, ja, nein, das gilt jetzt alles nicht mehr. Es ist jetzt vorbei. Deswegen weiß ich nicht, wie es da jetzt ist mit, ja, jetzt ob sie das gesagt haben. Weil der Gollum kommt, glaube ich, auch vor in die Spiele. Und ja, weil schon gilt alles.
Ja, das war ja auch der Tod vom deutschen Entwicklerstudio Gollum.
Das war das letzte Herr der Ringe-Spiel, ja.
Ja.
Das Daedalic.
Ja, genau.
Die ja eigentlich Adventure Games bekannt worden sein. Ist ja ziemlich eigentlich schaut, wie das da zugrunde gegangen ist, das Studio, ja.
Massiv, weil das war ja irgendwie so der große Hype-Titel von ihnen dann und ja. Das ist halt dann ganz was anderes geworden, wie sich alle erwartet haben. Weil auch die Erwartungen wahrscheinlich von allen sehr, sehr hoch waren an das Franchise. Oder wenn halt ein Spiel ausgekommen mit dem Herr der Ringe-Universum, dass es halt dann automatisch gut sein muss. Und war dann nicht so.
Ja. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe auch mal gesehen, sagen wir, Let's Plays oder teilweise, wie auf Twitch Leute es gespielt haben. Das hat nicht so schlimm ausgeschaut. Aber es war, glaube ich, am Anfang auch noch ziemlich verpackt. Ich glaube, deswegen haben die Leute gesagt, ja, es ist nicht so geil. Aber wenn es mal in Game Pass oder wo ist, glaube ich, würde ich es nachholen sogar.
Ja, das ist ja aber so richtig tot, oder?
Ja. Und das war, glaube ich, Adventure. Das heißt,
ja, das ist so ein Stealth-Adventure gewesen, ein bisschen, wo man halt viel schleichen muss und verstecken, weil man halt der Gollum ist und nicht kämpfen kann.
Ja.
Das war das, glaube ich, warum die Leute von Anfang an gesagt haben, ja, wollen sie das? Wollen sie so ein Schleichspiel? Oder wollen sie irgendwie ein Herr der Ringe-Spiel, wo halt so ein bisschen Power-Fantasy ist, wo ich ein bisschen mehr Macht habe und Zeug habe? Vielleicht hole ich das einmal nach.
Es ist immer schade, wenn ein Titel so eingeht, gell? Das ist, weil viele, gerade so Service Games, die erholen sich dann noch, so wie No Man's Sky ist halt.
Das ja, aber nicht jedes. Das Suicide Squad Game, glaube ich, da geht es auch nicht gut.
Aber wir hatten der
und Titel. Dann hat es dann das Marvel Game, das haben sie auch gerade vom Jahr, glaube ich.
Das war auch schnell weg, eigentlich, für das, was es kostet hat.
Wir hatten der, von EA hat es doch so ein
das hat Anthem gegeben.
Ja, das meine ich, genau.
Das Game ist ähnlich gegangen, ja.
Das hat so gut ausgeschaut, aber. Ja, und der schlimmste Eingang, den ich überhaupt jemals weiß, ist das Open World Building Game da. Das ist so, was ich gesagt habe, das ist eigentlich ein Scam gewesen.
Ja, irgendwas mit Days im Namen
war. Ja, ja. Ich kann mich gar nicht mehr richtig
erinnern. Das war, glaube ich, eine Woche online und dann haben sie es wieder offline
gekommen. Wahnsinn, das ist so. Also anscheinend war das eines von den schlechtesten Videospiele, die es jemals gegeben hat.
Ja, das ist echt komisch. Weil du gesagt hast, ich könnte anknüpfen, also du willst du zu Ringe deiner Macht noch was sagen. Cyberpunk. Endlich durch mit Cyberpunk. Am Anfang habe ich es nicht zu wertschätzen gewusst, wie cool eigentlich die Stadt ist. Aber wenn man jetzt nicht mit allem interagieren kann und nicht bei jeder Tür eingehen kann, ist sie halt trotzdem ziemlich cool, die Stadt. Weil der Look ist halt super und sie scheuen sich ja auch nicht davor, dass sie das am Tag zeigen. Was am Tag halt eine komplett andere Stadt ist. Die halt, weil wenn du an Cyberpunk denkst, denkst du halt ja Neon und Nachtaufnahmen, aber es ist ja am Tag, sagen wir mal, die zweite Seite von der Stadt zeigt sich eigentlich, die eigentlich unter Anführungszeichen schon hässlich ist teilweise. Und dann ist ja noch außerhalb die Badlands vom Spiel, wo eigentlich gar nichts ist, außer irgendwelche Solarpanels und ab und zu so Windkraftwerke. Aber hat mir doch nochmal gezeigt. Ich habe es erst, wo das große Update gekommen ist, ich glaube mit dem DLC, habe ich es dann wieder weitergespielt. Und das macht schon Spaß, die ganzen Skills verwenden. Ich bin natürlich ein Hacker. Du alle infizieren mit irgendeinem Virus, der dann überspringt auf die anderen Leute. Und dann, wer halt dann da steht, der kriegt halt mit dem Revolver auch nicht rein. Und dann liegen sie meistens.
Das ist richtig geil bei Cyberpunk. Das haben sie, ich weiß nicht, wo das Spiel ausgekommen ist. Das hat ja auch so einen sehr schwierigen Start gehabt. Das haben sie bei Sony sogar aus dem Shop rausgenommen.
Da war das Problem, glaube ich, halt Last Gen war halt überfordert von dem Spiel.
Wahnsinn.
Und Next Gen war, glaube ich, noch nicht einmal heraus, wo das Spiel ausgekommen ist, oder? Du hast noch einen Monat warten müssen oder ein paar Wochen. Und am Anfang hast du sowieso keine Next-Gen-Konsolen gekriegt.
Ja, also ich hab's mal gekauft. 2020, wo direkt was ausgekommen ist, im Dezember oder 21 am Anfang vom Jahr, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wann das war. Und ich habe mir im Dezember 20 habe ich mir die Xbox Series X so quasi selber als Weihnachtsgeschenk gekauft. Und da kann ich mich erinnern,
jetzt auf ist der das One- jetzt ein Vorwurf gegen die Eltern, dass du das nicht geschenkt hast?
Ich schenke nur noch meine Eltern.
Also.
Ich habe es auf der One habe ich installiert und ich habe ohne Scheiß gemeint, jetzt ist die Konsole hin. Also ich kann mich da richtig dran erinnern, wie das ist ein Wahnsinn, wie das
ausgeschaut hat. Dass es überhaupt schafft, das zu spielen. Ja.
Na, dass sie das überhaupt in Erwägung, ich meine, die haben ja auch Tester.
Ja.
Das ist ja nicht so, dass sie nicht wissen, wie dass die das überhaupt in Erwägung gezogen haben, das für die Konsole in den Shop zu bringen, ist ja ein Wahnsinn.
Ja, ist die Frage, ich glaube, zu der Zeit war dann schon auch von der Community extremer Druck, dass es jetzt eigentlich released werden soll. Also es war ja wahrscheinlich Publisher und Community, die was einfach massiven Druck aufgebaut haben, dass das Ding endlich, weil es ist ja ein paar Mal verschoben worden. Und ich glaube tatsächlich, wie du sagst, dass einfach die Generation-Thematik da massiv halt irgendwie Probleme gemacht hat. Weil auf der X, bilden wir ein, haben sie ja von Anfang an, war ja die Performance nicht so schlecht. Das haben sie ja bei den anderen total verrissen.
Na, auf der X war sie super.
Ja.
War, glaube ich, die beste Performance, auch besser wie PS5.
Ich habe sie auf der X durchgespielt und die hätte mir, außer dass halt, du hast halt wirklich viel dort einen Raum gesehen, wo du gewusst hast, ja, da hätten wir was hingekehrt wahrscheinlich irgendwann einmal. Und es hat da Probleme gegeben mit dem, du hast schon gemerkt, dass das vom Spiel her im Prinzip gleich funktioniert wie The Witcher. Statt Zaubereien hast du halt Hacks und statt Tränke hast du halt
was kannst du noch?
Ich meine, es ist, ich bringe es jetzt nicht mehr zusammen in den Vergleich, aber es ist schon wirklich
aber du hast schon Crafting, glaube ich, ist ein Thema, oder? Das ist wie bei Witcher ein bisschen.
Ja, also, eben. Also es ist, du merkst schon, dass es ziemlich gleich ist von der Art her, wie das Spiel funktioniert. Aber ich habe es halt zum Zeitpunkt gespielt, wo es wahrscheinlich bloß 60% von seinem Potenzial oder 60% von dem gehabt hat, wie es jetzt ausschaut. Vielleicht sollte man es jetzt noch mal spielen. Mir hat es damals auch voll gut gefallen.
Und das ist ja sogar ein bisschen unfair, so, wenn man das erwartet, dass die Stadt, dass man halt da überall reinschauen kann und in jeden Laden gehen kann. Das war bei Witcher auch nicht so. Da waren halt auch viele Hütten, da bist du nicht reingekommen. Ja,
die Welt bei Witcher ist eh sehr, Makulatur das richtige Wort? Also die ist halt, die Oberwelt von Witcher ist ja auch nur fürs Optische oft da. Sicher passieren da Kämpfe oder du triffst halt Kreaturen unterwegs, aber so richtig viel kannst du in der Welt jetzt auch nicht machen, wenn du nicht direkt beim Shop bist oder so.
Das ist schon, aber es ist schon das einfach, das Fantasy-Setting hat halt ein bisschen mehr Abwechslung rein, weil da ist halt mal Wälder und Ring oder da ist halt Sümpfe, Wälder, dann Städte, dann klassische reine Bogen und da war halt
Zeit. Genau, Schneegebiete und Wüsten und Zeug.
Ja. Die Reise ist halt schön bei Witcher und die Reise ist bei Cyberpunk auch schön, weil gerade die Badlands, da passiert schon viel. Da ist schon viel zum Entdecken und passiert da viel.
Das stimmt, wobei die Automechanik habe ich als Zocker ist das schon ein bisschen ein Vorschlaghammer gewesen, weil halt einfach mit dem Pferd umeinander reiten, da sind jetzt die Mechanics nicht so wichtig. Aber wenn du halt sobald in ein Auto einsteigst und das steuert sich halt komisch, das hat mich total gestört, das war am Anfang.
Ja, das ist immer noch ein bisschen, aber es ist schon besser geworden, glaube ich.
Ja. Also. Und ich habe es auch relativ spät erst, noch nicht mit dem DLC, wie es released worden ist, ein bisschen davor, aber da war auch so ein großes Performance-Update und da habe ich es dann auch gespielt und ich habe es auch relativ lang gespielt, bis ich durch war und bin dabei gewesen, muss ich sagen. Und mir hat es schon taugt, aber ich habe für das, was ich, also CD Projekt erwähne ich halt immer, wenn es um Storytelling geht und immer, dass die halt für mich gerade das perfektioniert haben, Entscheidungen in Spiele, die was einfach lang danach erst Konsequenzen zeigen, wo du einfach 5 Stunden später irgendwann an einen Punkt kommst, wo sich die Entscheidung vor 5 Stunden auswirkt und da denkst, scheiße, ich habe kein Safe Game, bin einfach
offen für die Entscheidung. Das ist bei Cyberpunk nicht, das stimmt.
Und das war bei Witcher ganz massiv, da habe ich ganz viele solche Entscheidungen in Erinnerung.
Ja, und der Punkt, da bangst mit 2 Mädels und dann ist das Ende schon nicht mehr so schön, wie es sein kann.
Ja, genau. Ja. Nein, weil bei Cyberpunk ist ja wirklich, am Ende wählst du halt irgendwie zwischen 3 Enden aus und dann kriegst du halt noch ein paar Funksprüche mit ein paar Leuten, wo halt was gemacht hast. So.
Ja, das hat mir, also das Ende von Cyberpunk, das habe ich richtig beschissen gefunden. Hey. Weil, ich will jetzt da nichts spoilern, aber stellt euch vor, es schaut euch 7 Filme Harry Potter an und dann am Schluss hast ja, und 2 Wochen später sind alle beim Auto und voll ums Leben kommen, ciao. So, da denke ich mir auch, ja, hey, was soll die Scheiße? Also das Ende hat mich ein bisschen genervt, muss ich sagen, bei Cyberpunk.
Und die Stories waren nicht so tief. Also die Questlines, die sind schon in die richtige Richtung gegangen, dass sich alle eigenständig angefühlt haben und immer wieder neue Stories rausgekommen sind, aber jetzt von der Tiefe der Geschichten waren. Oder ist halt das Setting, was mir halt einfach anders besser gefallen hat im Fantasy-Bereich. Aber die Geschichten waren schon gut, aber die haben mich nicht so gezahlt wie im Witcher-Universum.
Ja, im Witcher kann man sagen ja alle, Bloody Baron, glaube ich, ist die erste. Mm.
Ja.
Die ist ja, sag ich mal, so gut wie manche Hauptspiele. Und dann, also da habe ich echt auch gedacht, so, boah, das ist ein Nebenquest, okay.
Ja, und auch der DLC, das Heart of Stone, das war ja.
Boah, das ist super.
Mit Abstand. Also Blood and Wine ist ja dann...
Ja, das ist alles nochmal so ein bisschen gestrafft, dass halt die Story besser erzählt werden kann, aber der ist ja top.
Also das war... Also Blood and Wine ist ja eine neue
Map. Das ist ein neues
Map.
Gebiet nochmal.
Das ist eine neue Map danach, gell? Also Blood and Wine spielt ja in der alten Map und da muss ich sagen, das war mit Abstand das Beste vom ganzen Spiel, das mir vorkommen.
Ja, die 2 will ich auslassen. Die werde ich irgendwann mal nachholen.
Oh, das ist, empfehle ich da. Das,
ja.
Also besonders das Heart of Stone, das ist eben so ein bisschen kürzere Geschichte, aber halt so gut erzählt.
Ja.
Dann musst du jetzt nicht nebenher Open World viel machen, sondern da kannst du dich auf das konzentrieren und das ist echt gut.
Ein Arbeitskollege von mir hat eben sich alles auf einmal gekauft und der hat die Heart of Stone, den Heart of Stone DLC mitten im Hauptspiel
gespielt. Du kannst immer anfangen, glaube ich.
Irgendwie. Und ja, das stell dir mal vor, das ist so, du bist mit Heart of Stone fertig und dann musst du mit der Hauptquest weiterspielen, die nicht annähernd so gut ist, weil Heart of Stone ist wirklich ein Wahnsinn.
Also okay. Und hat jemand fängt die Bücher gelesen?
Ich kann nicht lesen, leider.
Ich habe das angefangen und ich kann das nicht konsumieren.
Okay.
Das ist irgendwie wahrscheinlich, hat das mit der Übersetzung aus dem Polnischen zu tun, weil es liest sich, als ob es wirklich ein mittelalterlicher, also nicht, als ob es ein mittelalterlicher Text wäre, aber es liest sich halt komplett anders wie Belletristik aus England oder aus Deutschland.
Das kann ich gar nicht so. Also, mir hat schon das erste Buch seine eher Kurzgeschichten, also Episoden. Die haben mich noch nicht so gezeigt, aber ich habe dann auch wirklich alle gelesen, weil es dann irgendwann mal in die. Also, die Timelines sind manchmal ein bisschen kompliziert zum Nachvollziehen, aber irgendwann wird es halt doch groß zusammenhängen. Und nur deswegen, weil halt von der Serie die Storyline ist einfach so unglaublich. Gut. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn die nächsten Teile rauskommen, wo jetzt vom Logo her oder wie sie es dargestellt haben mit dem Schnee und ihr Emblem, dann wird sie wahrscheinlich der Hauptcharakter sein.
Ich glaube, die von Geralt ist eigentlich fertig, oder? Die Story ist
richtig. Und die Geschichte ist so gut. Also deswegen, oder erzähle ich nicht viel, aber wenn sie die wirklich aufgreifen, kann ich mir jetzt schon extrem gut vorstellen, was da passiert. Unglaublich. Wirklich,
Freitag. Wie denkt die Serie gefallen?
Habe ich nicht geschaut.
Ja, eben, schon nett, aber für mich ist der Geralt schon super geil gewesen, eigentlich im Spiel und im Buch auch. Und das in der Serie ist schon mal am Anfang zu ein bisschen, gar nicht einmal, dass er nicht viel geredet hat, aber der Humor war so schräg aufgesetzt und es war schon irgendwie also zum Teil überzeichnet, auch mit den Augen. Das hat meine Frau auch total gestört, irgendwie, dass die alle so intensive, gefärbte, nachkolorierte Augen gehabt haben. Ich habe sie unterhaltsam gefunden und ich habe mir auch zurecht gefunden drinnen, aber es war keine Megaserie, aber war okay. Aber ich war jetzt nicht so gehypt wie jetzt von anderen Mandalorian oder.
Das ist normal, Endor. Der Anti spielt ja erst Spiele, wenn es eine Serie dazu gibt, meistens, oder? Oder das ist dann der Ansporn, dass es wirklich
nochmal angreift. Das ist oft, wenn ich eine Serie sieht, die mir nur noch Spiele erinnert, zum Beispiel, ist es immer so gegangen mit Severance, habe ich dann Control angefangen zu spielen. Hey, ich habe es abgebrochen, ich kann Control nicht spielen.
Wieso nicht?
Ich finde es so, das macht mich fertig, ich halte es nicht aus.
Weil es schwierig ist, oder was?
Nein, weil ich finde es so verstörend.
Aufwühlend.
Ja, okay. Ich kann das nicht spielen. Das ist.
Aber das ist schon so eine unangenehme Stimmung, hat schon das. Ja. Kann mich erinnern, ja.
Ich hab das zweimal angefangen, ich habe mir zweimal gedacht, wow, geil, hey, wie das Spiel, wie sich das geil spielt und wie sich das anfühlt und die Mechanik, dass du dir traumartige, das Objekt hast, das Object of Power, dass die Waffe vom Direktor so eine Art zwischendimensionales Ding ist, das sich halt, dass du im Spiel dann verändern kannst, dass du, also du hast nur eine Waffe, aber du kannst die halt da entsprechend aufleveln, dass du die in einer Schrotflinten verwandeln kannst, verwandeln kannst.
Transformieren.
Und mir das auch, wie du die, also zum Beispiel, wie du die Umgebung zerstören kannst in dem Spiel.
Boah, das ist ziemlich geil, dass so jede Wand bröckelt und so, das ist echt gut gemacht. Ja.
Aber jetzt, wenn ich hab das dann weitergespielt und ich habe da wirklich zweimal so harte Albträume gekriegt von dem Spiel, weil kommt ganz, ganz oft hängen Leute so in der Luft, so, und das ist irgendwie, der Brutalismus in dem Spiel, also die Architekturmanie jetzt, wie das ausschaut, der Stil, das macht mir irgendwie fertig, ich habe das nicht weiterspielen können.
Du brauchst jemanden, der neben dir sitzt. Oder soll wer spielen und du schaust gleich?
Ich habe da echt crazy Albträume gekriegt von dem Spiel. Und das ist wirklich zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich ein Spiel aufgehört habe, weil ich's nicht ausgehalten habe, das zu spielen. Das habe ich noch nie gehabt.
Problem,
nein, aber nie, mit gar nichts. Dead Space, keine Ahnung.
Ja.
Manhunt, nichts. Aber Control finde ich so weird irgendwie. Das, okay, aber Remedy.
Auf der Festplatte und ich habe es noch nie gestartet, aber jetzt glaube ich, bin ich gehypt. Jetzt hast du mich gehypt.
Mhm.
Ich glaube, Remedy hat es einfach drauf, so verstörende Geschichten zu erzählen. Alan Wake ist ja auch so.
Der erste Alan, oder hast du auch aufgehört, weil es so gruselig ist?
Mir hat es voll getaugt, aber ich habe es auch aufgehört, weil ich mir gedacht habe, oh shit, aber muss ich weiterspielen. Weil Alan Wake hat mir, der erste Teil hat mir so gut gefallen. Aber bei Alan Wake kann ich mich auch erinnern, dass da waren Momente, wo man sich so komisch gefühlt hat. Und bei Alan Wake war schon, da hat es so eine Miniserie auf YouTube gegeben vor dem Spiel. Brightness Falls hat die gehasen, waren glaube ich 5 oder 6 Teile, wo sie so eine im Realfilm gedrehte Miniserie gemacht haben als Werbung fürs Spiel. Und es spielt vor dem Spiel, glaube ich.
Mhm.
Und die Serie Brightness Falls, so hast glaube ich auch der Ort, wo Alan Wake anspielt, ja, das ist so Twin Peaks-artiger Horror, so ganz, ganz schräg irgendwie. Aber das Remedy kann das voll gut. Es war ja, angefangen hat es ja schon mit dem allerersten Teil von wird der Shooter geheißen? Max Payne. Der allererste Teil von Max Payne war ja schon, hatte schon so ganz verstörende Drogensequenzen gehabt, wo der Max Payne unter Drogeneinfluss so albtraumhafte Visionen hat, was auch schon, wo er seit dort die Frau und dort das Kind findet, was auch schon total verstörend war. Also die haben einen Nerv, die treffen einen Nerv immer für solche Sachen.
Mhm. Wo du das gesagt hast, ich hatte jetzt was Newsmäßiges noch in Erinnerung gehabt, von Alan Wake für das Remaster, was jetzt glaube ich kommt oder wo sie dran arbeiten, können sie nicht immer dieselbe Musik einnehmen. Da ist ja immer am Ende von so einem Chapter bei Alan Wake ist immer recht bekannte Songs. Da ist er von Ziggy Stardust, oder? Von David Bowie.
Mhm.
kommen und das können sie jetzt im Remake nicht mehr verwenden, wegen halt Lizenzprobleme. Das ist jetzt da auch schon so weit wie bei den ganzen Fernsehserien, wo sie Lizenzprobleme haben und das dann nicht mehr so rausbringen können. Haben sie es da auch geschafft, Gott sei Dank.
Da fällt mir jetzt was ein, ich muss jetzt habe ich eine gute Überleitung zu was ein bisschen wholesomerem oder zu was
beruhigenderem. Von Hole.
Wie du es halt nicht schlafen kannst.
Ein guter Freund, Entschuldigung,
ist doch ein guter Freund.
Ein guter Freund hat einmal die Serie, die große Bugs Bunny Show aus dem deutschen Fernsehen gesucht. Die große bunte
Bugs Bunny, Show, so geht das Song.
Ja. Ja, genau. Die haben in Deutschland, war Bugs Bunny hat ein eigenes Format gehabt, das es so in Amerika nicht gegeben hat. Und zwar haben sie als Rahmenprogramm von einer Show, die der Bugs Bunny und die ganzen Warner Brothers Cartoons machen, das war die Rahmenhandlung bei jeder Folge und da haben sie die Cartoons gezeigt dann. Und das ist in Deutschland eigens zusammengeschnitten gewesen und eigens vertont gewesen auch. Ja. Und anscheinend, und das jetzt wirklich noch Halbwissen, ist das auch nicht zu kriegen, weil da die Rechte für die Musik nicht geregelt waren im Nachhinein.
Es ist immer, liegt immer an der Musik.
Ja. Ja, und zwar die Rechte für die Titelmelodie.
Wow.
Das ist die große, okay, bunte...
Bunny Show, wir sind alle mit dabei.
Ja, genau. Und als Grund von dem, das jetzt aber wirklich, also ich möchte da nicht die Hand ins Feuer legen, aber aufgrund von der Musik in der Show ist die nirgends mehr zu kriegen. Und das, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube sogar, dass das Lost Media ist. Weil die, okay, die werden nicht rausgeben. Das wird nicht mehr zur Verfügung gestellt.
Schräg.
Also das, ja, liegt nur in irgendwelchen Archive anscheinend. Sollte einer von unseren Zuhörerinnen das wissen, ob das irgendwo noch zu kriegen ist, bitte meldet euch. Ich frage für einen Freund.
Und wie lange ist da, was ist auf Musiklizenzrecht? Da gibt es echt auch irgendwelche...
Ja, das muss ja irgendwann mal Open Source oder ein Ding werden oder halt...
Wie nein, da die oft viele Rechte von solchen Songs, von so Bekannten, wie oft wird ja... es hat ja so ein bisschen einen Hustle gegeben mit Welcome to the Jungle für GTA.
Mhm.
Und die Rechte von die Lieder liegen oft bei großen Firmen wie Sony oder Universal.
Ja, aber das kann ja nicht länger gehen als halt wie andere Copyright-Sachen, oder?
Ja, das ist, wenn, ich kenne mich da jetzt auch nicht genau aus, aber es ist ja zum Beispiel... die Geschichten vom 007 werden ja auch nicht Open Domain. Da hat ja die Broccoli-Familie irgendwie die Hand drauf.
Ja, noch, oder? Wahrscheinlich. Ja, das meinst, ist das so viel jünger als wie, was ist denn?
Ich meine, ich habe jetzt kurz
Sherlock Holmes, oder? Das ist ja...
Sherlock Holmes ist Open Domain, oder? Ja.
Ich meine, ich habe kurz nachgeschaut und da haben sie es eigentlich schon klar definiert, wobei... Die Frage ist, ob man das dann als Firma dann irgendwie eingrätschen kann. Aber eigentlich das Urheberrecht für Musik besteht für Werke noch bis zu 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Ja, nach Ablauf dieser Frist gilt, okay, ein Werk als gemeinfrei. Jede Person kann das Musikstück dann ohne Erlaubnis öffentlich wiedergeben oder aufführen.
Aber was ist, wenn die Rechte bei einem Major-Label liegen?
Jetzt nach der Definition hatte ich gesagt,
ja, die sterben nach 70
nicht, Jahren, ja, nach eben, dem Tod von dem, da ist Gemeinrecht. Also, nee, aber wenn davor jemand die Rechte gehabt hat, verliert er das Recht dann.
Aber wenn jetzt
ich, wenn ich die verkauft, die Rechte, das könnte ja, oder?
Ja, das kann man, ja.
Man kann es als Nachkommen 70 Jahre lang
verkaufen. Aber was zählt dann als Sterbedatum?
Ja, Sterbedatum des Urhebers.
Der was ursprünglich das gemacht
hat. Ja, aber jetzt kurz eine andere Frage. Boah, das ist ja echt die Halbwissen, die Popkultur-Bachstuhl-Folge. Wenn jetzt ein Musiker bei einem großen Major-Label unter Vertrag ist, dann hat er ja keine Rechte an der Musik, die er für die macht, oder? Wenn der unterschreibt für 3 Alben, dann liegen die Rechte von der Musik nicht bei ihm, sondern bei
Sony. Aber er ist der Urheber, trotzdem.
Je nachdem, ich meine, es kann ja leider Interpret sein, der singt und geschrieben hat es dann vielleicht für andere wieder,
okay,
oder?
Okay, ja, jetzt verstehe.
Und wenn der stirbt, dann irgendwann ist es halt...
Das war interessant, weil es heißt eigentlich, dass jede Klassik eigentlich lizenzfrei verwenden kann.
Ja, oder? Das ist ja so.
Also
ist ja
so, ja. Jedes Mozart-Lied oder Stück müsst ihr eigentlich auch für Werbezwecke oder sonstiges verwenden dürfen.
Wenn du es, ich glaube, selber nochmal spielst, darfst du auf jeden Fall, glaube ich. Du darfst jetzt nicht eine Aufnahme von irgendwie Salzburger, ja, irgendwas hernehmen. Und genau. Das darfst du nicht, glaube ich. Aber du kannst jederzeit das spielen und damit Geld verdienen, ja. Ich als Teilzeitanwalt sage das jetzt einfach.
Du hast mir Vertrauen, ja, du hast mein Mandat.
Magst du einen YouTube-Kanal machen?
Ja.
Unser berühmten YouTube-Rechtsanwalt, wie heißt der?
Boah, den Namen gewusst habe ich.
Egal. auf alle Fälle habe ich ja was gespielt, was ein bisschen erholsam war. Und zwar habe ich in der letzten Woche zwei kleine Casual Games gespielt, die mir aber sehr viel Spaß gemacht haben und ich sie leider ein bisschen liegen lassen habe. Und das war einmal Cards of Glory, glaube ich, sagt man. Das ist ein Einkaufswagen-Rennspiel, das du alleine oder im Multiplayer spielen kannst. Und das Spiel selber ist wirklich nichts besonders von der Technik her, aber es hat eine extrem schöne Grafik, die hat so einen Sommerferien-Abend-Look ganz oft. So. Könnt sich mal erinnern, wenn Sommerferien waren und am Abend steht die Sonne so schräg und man ist noch draußen und macht mit den Kollegen Blödsinn und so. Und so ist die Grafik von dem Spiel triggert extrem viel Nostalgie. Also ist auch einer von den Charakteren, man kann zwar mit zwei Typen fahren, einer schaut aus wie der Dude, einer schaut aus wie einer von Ugly Kid Joe. Und das macht einfach sau viel Spaß, das Spiel. Du kannst im Prinzip steuern, indem du anschupfst und wenn der in die Richtung, wo der Einkaufswagen gerade schaukt mit seiner Schnauze, dahin beschleunigt er dann. Was ein ganz eigenes Steuerungsfeeling hat dann. Also du kannst ihn nicht fahren wie ein Auto in einem,
Rennspiel.
Ja, sondern das haben sie echt gut gemacht. Also das haben sie wirklich.
Weil beim echten Einkaufswagen bringt das gar nichts.
Wenn er jetzt Schwung nach vorne hat und du drehst den Einkaufswagen auf die Seite, dann bewegt er sich seitlich immer noch weiter. Aber wenn du dann Schwung gibst, dann bewegt er sich zu dem Geradeaus-Vektor auch noch quasi auf die Seite, in die er schaut. Was dem ganzen Wagen dann ein sehr gutes Einkaufswagen-Verhalten gibt. Also das ist schon nicht so leicht zum Fahren.
Das haben sie sich massiv simuliert, dass sie das Verhalten gehabt haben.
Und haben sie ganz viel Jackass geschaut einfach.
Ich spiele es auf Steam, also das ist ein PC-Titel. Bin mir gar nicht sicher,
Du hast praktisch jetzt durchgespielt, hat das irgendwie eine Story oder ist das einfach
ein paar Strecken? Nein, ich habe nicht durchgespielt, ich habe ein paar Strecken mal gespielt. Du kannst im Prinzip nur verschiedene Strecken fahren und da Goldmedaillen machen.
Also, das ist halt so wie Tony Hawk ein bisschen.
Ja, genau. Ja. Genau. Und am Ende von jeder Strecke musst du einfach in den Supermarkt reinkrachen mit deinem Wagen, um Bier zu holen.
Wo du es am Anfang jetzt erzählt hast, ich meine, das spielt nur in einem Einkaufszentrum oder irgendwo mit dem Wagen, aber du bist außerhalb.
Verschiedene Straßen, es gibt die Vorstadt und so. Und dann gibt es so versteckte Routen, die man fahren kann durch ein trockenes Flussbett oder so. Es macht schon sau viel Spaß. Jetzt muss ich kurz nachschauen. Den Titel gibt es auf Steam. Da bin mir jetzt gar nicht sicher, wer das macht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob das
nicht... Du bist ja nicht beteiligt an dem...
Ob es das nicht auch sogar fürs Handy gibt, weil es ist so von der Grafik her und wie es funktioniert.
Wo du gesagt hast, hätte man gedacht, das ist ja perfekt fürs Handy, oder?
Wäre perfekt fürs Handy, genau. Cards of Glory, jetzt sage ich gleich, wie das heißt, Slackers Cards of Glory. Soft Sonic ist die Firma, die das macht. Und dann habe ich noch gespielt Tiny Glade. Und Tiny Glade ist in alle Belange ein wesentlich aufwendigeres Spiel und auch ein wesentlich besser gemachtes Spiel. Und alles, was man bei Tiny Glade macht, ist eine kleine Burg bauen.
Ich habe da einen Trailer gesehen. Das hat sehr entspannend ausgeschaut. Das war irgendwie so. Das ist ja so irgendwie prozedural generiert. So, okay, du machst eine Mauer und dann ist da ein Torbogen drin und dann kannst du noch auseinanderziehen.
Ja, genau. Solche
Sachen.
Ja. Du hast einen sehr einfachen Burgbaugenerator. Das ist eigentlich alles. Und der ist wesentlich weniger kompliziert als viele Character-Editor, die es bei einigen Spielen gibt. Und du kannst aus so Fachwerkhäuschen und Burgteile kannst du halt so ein kleines Burgdorf bauen. Und das macht so viel Spaß. Das ist so niedlich, das Spiel. Das hat so eine beruhigende Musik und es ist immer schön Wetter und es wird Nacht und Tag und du kannst es im Winter machen und dann sind die Fenster immer beleuchtet und das sind so kleine Schafel und die kann man streicheln und dann macht die Mäh und ein Herz über den Kopf.
Aber das gibt es ein Ziel in einem Spiel oder Nein. Ist das leider zum Entspannen?
Das ist nur zum Entspannen. Also okay. Das ist wirklich nur eher komplex, weil es gibt was, der Michi hat uns mal so ein Spiel gezeigt, was man immer das heißt, wo du so...
Dorfromantik,
genau. Ja.
Oh.
Wo du so ein ganzes Dorf bauen kannst, wo du aber wirklich nur den Bildschirm berühren musst und der generiert das dann von selber.
Das ist, glaube ich, Brettspiel, glaube ich, ursprünglich gewesen, oder? Dorfromantik?
Nein, das ist doch nichts, was du erzählen, weil das haben wir daheim als Brettspielvariante, weil es ist ja ursprünglich deutsches Entwicklerstudio gewesen, ein kleines Indie, was das digital erstellt hat und dann ist es als Brettspiel rausgekommen.
Danach, okay.
Ist Spiel des Jahres geworden, vor 2 Jahren, glaube ich, war Spiel des Jahres. Geil. Und es ist echt super cool, also jetzt die Brettspiel-Variante und anscheinend haben sie das Brettspiel so gut gemacht, dass es wie das Digitale funktioniert, weil du hast ja da, spielst ja zusammen, immer zusammen gegen den Highscore. Und hast halt, ich glaube, insgesamt 5 Boxen, aus denen du dann, je nachdem, wie viele Punkte du erreichst, kriegst dann wie eine Kampagne zusätzliche Steine, zusätzliche Felder, zusätzliche Regeln. Und am Anfang ist es eigentlich ganz überschaubar und einfach, weil du musst einfach gleich schauen, dass du halt Zugstrecken, Fluss, Dorf, Wald baust und vergrößerst. Und je nachdem, wie Aufträge hast, entsprechend groß baust, wie der Auftrag ist. Und irgendwann wird es aber so komplex, also ich habe es mit dem Leo angefangen, wo er 6 war, und die ersten Levels waren super, und später brauchst du dann oft 1,5 Stunden, also wenn du alles freigespielt hast.
Was reden wir jetzt vom Brettspiel?
Ja, und das digitale Spiel funktioniert genau gleich anscheinend. Ich habe das Digitale nie gespielt, nur das Brettspiel, aber das soll...
Aber das Digitale, ist spielt man allein? Ich weiß gar nicht.
Ja, spielst du allein, kannst du allein, kannst du auch im Multiplayer.
Ist das Digitale nicht einfach nur so ein Entspannungs...
Nein, da kannst du...
Das ist entspannend, aber du hast trotzdem immer spielst gegen den Highscore.
Und
sobald du eben gewisse Highscores erreichst, schaltest oder auch gewisse Bedingungen erfüllst, Aufträge, schaltest dann neue Karten frei, neue Elemente und was am Anfang ganz einfach geht und du lernst eben so schön, weil am Anfang denkst du mal, Sache, schräge neue Regel, aber du startest schon mit 90 Punkte und inzwischen sind wir halt bei 400, 450 Punkte angekommen, was wir halt durch diese Erweiterungen dann machen, weil dann auf einmal einen Zirkus bauen musst, das heißt eigentlich, du musst rundherum das Feld, wo du den Zirkus hinstellst, füllen mit passenden Karten und da hast halt so neue, kannst du einen Heißluftballon starten, dann hast du wieder andere Regel und ist echt super, super gut gelungen. Dorfromantik.
Ich hab's genau andersrum hätte gedacht, dass das zuerst das Brettspiel gegeben hat und dann, dass sie das als digitale Variante, aber so ist es eigentlich noch cooler.
Voll, war total gefeiert, das Indie-Spiel. Ja. Serious Game Preis hat es gewonnen in Deutschland vom Gameverband und dann danach ist das Brettspiel gekommen.
Cool, ja.
Okay. Ja, also
nicht das zu schmälern, das Teilspiel ist ja auch gut.
Tiny Glade ist halt wirklich nur für ein PC, das muss man mit der Maus spielen.
Ja, das kann nicht funktionieren als Brettspiel.
Ein Arbeitskolleg von mir hat auf dem Steam Deck gespielt und er gemeint, das ist, sie haben dann die Tasten hinten am Rücken vom Steam Deck belegt, aber das ist halt mühsam, das ist wirklich mühsam. Und ich sage jetzt einmal, das musst du fast mit der Maus und mit der Taste durchspielen, sonst geht es nicht anders. Ja. Aber es macht wirklich sau viel Spaß und das Geile ist, wie schön die Burgen werden, die man da bauen kann. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schön spannendes Spiel. Ich habe jetzt einfach so gesagt, dass es da kein Ziel gibt, aber ehrlich gesagt weiß ich es nicht genau. Aber ich bin mein, das ist wirklich nur
zum... Ziel ist, dass der Blutdruck dann niedrig ist.
Dass der Blutdruck niedrig ist, genau. Das hat auch funktioniert.
Da ist schon ein Sensor dran, musst du anziehen und dann muss es ruhig gehen.
Also obwohl ich jetzt jede erdenkliche Möglichkeit habe, Videospiele zu spielen, und zwar von GeForce Now angefangen über die Xbox Series X bis zu Emulatoren und Steam Deck und so, habe ich mir jetzt doch die Woche mit so richtig schnöden Casual-Zeig begnügt, dass
ich auch... Handy, oder?
Dass ich auch auf dem Handy spielen
kann. Ah, doch, okay.
Ich meine, auf dem Handy, also spieltechnisch hänge ich immer noch bei Starfield, aber dadurch, dass das jetzt mal, da war mal das große Update, da habe ich dann eine Pause gemacht und bin dann auf Diablo umgestiegen, Diablo 4. Es ist immer noch genau das Gleiche wie immer, aber es zahlt mir halt immer noch irgendwie das stupide, einfach... Monster schnetzeln.
Bessere Items.
Ja, genau. Ist echt immer faszinierend, dass, weil die Storys sind so mau, weil ich, dass ich einfach weiterklicke, aber ich spiele es halt trotzdem echt sehr, sehr regelmäßig. Wobei, das hat jetzt ein Riesen-Update gehabt, 90 GB neue Erweiterung. Da bin ich jetzt wieder auf Starfield gekommen. Und irgendwann habe ich mir dazu entschlossen, dass ich im Handy wieder was spielen will. Und das ist Evolent. Evolent War.
Ja, das habe ich jetzt vor kurzem wieder gesehen, weil ich mich ein bisschen interessiert habe für so Survival- und Base-Builder auf dem Handy.
Ich aber kein Survival- und Base-Builder-Spiel.
Oh, dann meine ich was Falsches.
Wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt schon ziemlich eine Zeit, glaube ich, wollte halt irgendein Spiel, was keine einzige Free-to-Play, Play-to-irgendwas und kauft noch was dazu, eine Mechanik drin hat und das ist das Evolent. Aber das Witzige ist da, dass eigentlich wie Zelda funktioniert, aber du springst durch die Zeiten, also durch die Entwicklungsstufen der Genres. Das heißt, du fängst an mit einem 3D-Zelda-Abenteuer und dann kommst du in so einen Zeitstrudel und dann spielst du eine Pixel-Variante davon, wo die Ansicht von oben hast, dann kommst du in Dungeons, da hast du einen Sidescroller, danach wandelst du wieder in eine schönere 3D-Variante. Also du wandelst, also es, die Darstellung ändert sich da quasi von Retro-Game bis zu topmoderner Darstellung von so einem Adventure-Game. Und das macht echt Spaß, ist super nett. Sie verarschen sich immer selber mit, ein bisschen die klassischen Spiel, so wie Baldur's Gate immer gewesen ist, dass sie sich nicht so ernst nehmen im Spielgenre. Und das ist echt cool, kann ich sehr empfehlen, weil es recht günstig war. Ich glaube, es hat 1,99 Euro oder 2,99 Euro gekostet, aber hast keine Werbung, hast nichts, was du kaufen kannst, hast einfach ein schönes Abenteuerspiel, was so irgendwie alle Entwicklungsstufen von Adventure Games darstellt. Sehr zu empfehlen.
Okay, cool.
Na, der Name jetzt hat's gekringelt, ja. Ich kann mich erinnern, dass so im Pixelmäßigen dann hast du irgendeine Polygon-Grafik. Ja. Kann mich noch erinnern.
Ja, ich habe mich jetzt vor kurzem immer ein bisschen interessiert für so Open World und Base-Builder-Spiele auf dem Handy, aber das ist alles ein bisschen schwieriger, weil das sind halt so Pay-to-Win-Origin eigentlich ganz viel.
Ja, gibt's nicht Minecraft, kannst du nicht Minecraft am Handy spielen.
Fall Guys gibt es übrigens auch jetzt auf dem Handy.
Echt? Ah.
Mhm. Und das nächste Mal werde ich wahrscheinlich über Once Human reden. Das ist eben genau so ein Open-World-Survival-Spiel, das es auf Steam gibt. Das ist gratis zum Spielen. Gibt es auf Steam für einen PC und aber auch für Android. Und ja, das werden wir mal probieren. Aber jetzt haben wir ziemlich viel vorgeblänkelt. Jetzt können wir mal zum Hauptthema übergehen. Mhm. Und zwar Gamers Heaven Tirol. Wir waren ja am Gamers Heaven und haben mit der Tamara Moss und im Mark
Michael
Berg. Michael, zum zweiten Mal den Namen falsch sagen, einen Podcast aufgenommen, der wirklich, wirklich cool geworden ist. Und es hat auch so viel Spaß gemacht. Da wollte ich mich jetzt übrigens nochmal bei dir bedanken, dass wir eben die Möglichkeit gehabt haben. Wir waren da auf der Bühne vor einem ziemlich großen Publikum und ja, das hat wirklich, erstens hat es super funktioniert, zweitens hat es auch viel Spaß gemacht und wir waren da wirklich beeindruckt von der Größe und der Aufmachung vom Gamers Heaven. Also das haben wir im Nachhinein auf dem Weg home gesagt, das war wirklich, wirklich cool und jetzt lassen wir dir mal drüber reden, wie du das Ganze empfunden hast.
Ja, ich wollte gerade bei einem Podcast nochmal einsteigen und nachhaken, weil ich ja im Vorgespräch das Thema schon oder schon befragen wollte, wie es eigentlich so gegangen ist. Und da hast du gesagt, ja, müssen wir dann im Podcast
reden. Das ist alles außerhalb. Content ist das.
Content. Weil ich mir jetzt eben die Woche die Folge auch endlich nachgeholt und nachgehört habe. Und ich muss sagen, dass mir auch da der Inhalt eigentlich sehr gut gefallen hat. Also ich glaube, es war ein sehr angenehmes Gespräch und ein interessantes Thema und hat gut funktioniert. Deswegen war es cool, glaube ich, auch das live auch mitzuhören. Insgesamt soll ich auch nicht auch ins
ja, volle. Geht schon.
es ist schon nach wie vor schräg, dass das einfach alles so kurzfristig passiert ist. Irgendwie ist nach wie vor in meinem Kopf wie ein Wunderland, was da passiert ist, weil irgendwie alles aufgegangen ist, was ich mir im Vorfeld so gedacht habe, weil es einfach ein wunderschönes Wochenende gewesen ist mit ganz, ganz viel super positiven Vibe, wo jeder, der was da war und irgendwie das erlebt hat, die Halle schwärmt danach. Das ist echt faszinierend. Egal, ob es meine Frau ist, was sie mit Spielen echt wenig am Hut hat, die was ganz andere Aspekte aus dem Festival ausgezogen hat wie ich und andere Sachen wahrgenommen hat. Ob das meine Kids sein, die nach wie vor jetzt gerade ihre zwei 3D-gedruckten Pikachus anmalen, was sie beim Tabletop-Stand gemacht haben, weil die Tabletopper haben einen 3D-Drucker dabei gehabt, um zu sagen, dass sie eben in diesem Weltenbau von Warhammer einfach auch ganz viel technologisch eigentlich und Do-it-yourself-Projekte umsetzen. Und da kommt dann mein Bub, sagt meiner Frau, die haben nicht gewusst, dass es meine Kinder sind, irgendwie so 3D-gedruckter Pikachu. Irgendein Mandel war halt cool für ihn, aber er hat halt gar nicht so einen Krieger, sondern einen Pikachu. Und dann sind sie halt da Fragen gegangen und die Pfaffenhofner haben den Bub angeschaut und gesagt, ja sicher, suchen wir da gleich aus. Und haben dann vor Ort, obwohl da echt viel los war die ganze Zeit, haben sie den Pikachu ausgesucht, haben den gedruckt und dann haben sie irgendwann einmal geschnallt, dass es meine Kinder sind. Dann haben sie mal für die Tochter einen zweiten Pikachu gemacht, ohne zu fragen, weil sie gedacht haben, sonst gibt es vielleicht einen Streit daheim. Also das war so eine Story davon, aber das Coole war, dass einfach im Vergleich zu klassischen Messen, wo dann vielleicht so ein Stand von Studenten betreut werden, die vielleicht schon spielen, aber halt nicht so sich identifizieren, waren halt da alles Vereine, die was tendenziell oft um Aufmerksamkeit, sich schwer tun, Aufmerksamkeit zu kriegen und total dankbar waren, dass sie da jetzt mal im Bühnenlicht stehen oder im Licht stehen und ihr Hobby halt sagen können. Und es war jeder so bemüht und so herzlich, und wenn du am Stand vorbeigegangen bist, hat die tendenziell jemand gefragt, hey, magst du mal probieren, wie Pokémon Trading Card Game funktioniert oder wie Yu-Gi-Oh! Funktioniert oder eine Runde Mario Kart spielen oder Figuren malen und dann schauen, wie das beim Tabletop abläuft. Und das war eigentlich der geile Spirit, was ich erhofft habe in der Konzeption von dem ganzen Event, dass ich halt Gaming als das Mutterschiff, aber die ganzen Subkulturen, wo einfach alle das gleiche Interesse haben, und das Interesse ist in dem Fall Spielen, egal ob analog oder digital, dass sich die einfach befruchten und das ganze Konzept funktioniert und ist total aufgegangen. Also wir haben beide Tage ausverkauft gehabt, es waren jeweils 1000 Karten, was ich mit dem Veranstalter ausgemacht habe, was auch, glaube ich, für die Location eine gute Zahl gewesen ist, weil so zwischen 12 und 3 war schon viel los, da hat man ein bisschen länger warten müssen, natürlich nichts mit Gamescom Wartezeiten, aber man hat doch ein bisschen warten müssen, aber es war jetzt vom Raumgefühl immer gut. Und es war,
got a contact in Rio.
Yeah. Wir haben für einen Trailer in Call of Duty, ich glaube, 2 Stunden angestellt.
Ja, oder? Mehr.
Mehr.
Ja, wow, schrecklich.
War es eigentlich nicht wert im Nachhinein. Na. Die Geschichte ist mehr wert als der Trailer.
Gamescom ist eigentlich, also so für Spieler, zum Spielen auf die Gamescom fahren, ist es nicht wert, weil du kommst zu nichts.
Wir haben so lange gewartet. Teilweise hast du ja nicht gewusst, ob das geil ist oder nicht, das Spiel. Und dann hast du angespielt.
5 Minuten gekriegt und dann warst du wieder.
Ja, das Sony, Sony hat einen guten Boost gehabt, wo du halt wirklich rein kannst.
Aber jetzt geht's um Game of Seven,
nicht mehr
Games.
Okay.
Du hast vorher gesagt, die Konzeption ist, wie lang im Voraus? Oder
das war meine Frage, jetzt habe ich keine
mehr. Oh shit.
Als Faktor.
Ja, wann hast du jemand dran gedacht, an sowas zu veranstalten? Das ist wahrscheinlich länger, aber wann hast du jetzt gesagt, okay, jetzt muss ich mich hinsetzen und jetzt muss ich mal was niederschreiben im Laptop, oder?
Im Prinzip eben, das habe ich eh kurz erzählt, auch bei manchen Interviews, ich bin jetzt seit 17 Jahren selbstständig im Bereich Gaming in Tirol, in einem Land, wo es für Gaming relativ wenig gibt, und mir wundert es nach wie vor, dass ich so lange irgendwie da auserhalte oder man immer halt irgendwelche Projekte da finde. Und deswegen kenne ich relativ viele Institutionen, Vereine, Organisationen, Unternehmen, die was in Tirol sich mit Gaming beschäftigen. Oder Podcasts, die was halt irgendwie was machen. Und es ist einem halt in der Zeit aufgefallen. Und ich merke, dass die alle zum Teil echt super geile Sachen machen. Regelmäßig, unregelmäßig, mal mit mehr Lust, mal mit weniger. Aber die meisten machen es so für sich. Und durch den Spielraum, was ich halt gehabt habe, wo halt viele einfach hinkommen sind zum Zocken und zum Quatschen, hast du halt gemerkt, dass sie alle schon irgendwie stolz auf das Ding sind, aber meistens halt in ihrer Gruppe das organisieren. Oder für so eine begrenzte Anzahl von Leuten. Und deswegen ist schon relativ lange in meinem Kopf eigentlich, es gibt die Game City, es gibt in Salzburg inzwischen auch eine klassische Messe, und überall funktionieren eigentlich die Formate, die Gaming-Formate ganz gut. Aber man muss halt auch als Tiroler relativ oder Tirolerin mal 2 bis 4 Stunden Vorzeit aufnehmen, um sich mit Leuten zu treffen, die was halt zum Event hinkommen. Und deswegen war die Idee eigentlich relativ klar, ein Fokus für Tiroler Communities, Tiroler Gaming-Stakeholder zu schaffen in einem Event-Format. Und die Geschichte, wie es dann entstanden ist, ist eigentlich, dass davor habe ich für den Innsbruck-Tourismus mal einen Auftrag gekriegt, weil die gesagt haben, sie würden sich gerne auch mit dem Gaming-Thema auseinandersetzen. Habe ich einen Leitfaden verfasst, wie man Gaming und E-Sport im touristischen Kontext verwenden kann oder nutzen kann oder was es da inzwischen gibt. Und das ist so ein 70-seitiges Werkel geworden, was wahrscheinlich im Innsbruck-Tourismus genau eine Person gelesen hat. Schöne Grüße gehen raus an den Benjamin. Und der besagte Benjamin hat dann irgendwann mal mit bekräftigt, weil natürlich Tourismus, da gibt es ein paar Themen, was zielführend sein. Events sind sehr naheliegend, dass man.
Aber Tourismus und Gaming in Tirol, das sind nicht 2 Sachen, die jetzt überhaupt nicht in Verbindung gebracht hat, eigentlich.
Wieso nicht da?
Ja, weil Tirol hat schon wirklich, also ich meine, Tirol hat einen Schwerpunkt in Tourismus, und der ist, glaube ich, der zieht, also die Gravitation von dem ist, glaube ich, schon sehr heftig, oder? Also Wintersport ist.
Ja, Natur ist ganz klar, ja. Sport, Wintersport. Aber wenn du halt an die Zukunft des Tourismus denkst und wenn also eine Familie irgendwo in Nordrhein-Westfalen sagt, jetzt machen wir Wintersport, fahren wir in die Schweiz oder fahren wir nach Österreich und die befragen halt die ganze Familie und da sind vielleicht zwei Jungs im Alter von 12 und 14 und die, was sonst vielleicht nie sagen, fahren wir irgendwo hin und durch, wenn jetzt ein Land irgendwie mehr im Bereich Gaming macht, sagen wir mal die zwei Jungs, vielleicht mal fahren wir nach Tirol, weil die habe ich schon mit Gaming-Content gesehen was das die irgendwie mein Hobby vielleicht erschätzen, da vor Ort irgendwo. Gibt es ein paar Projekte, das war dann ein separater Podcast, wo man das Tourismus-Thema anschneiden kann, weil es gibt ein sehr spannende touristische Themen meines Erachtens, wo global noch niemand dran gedacht hat, die wirklich bewusst zu machen. Oder wir reden danach darüber. Aber jedenfalls unter anderem ist halt das Event-Thema da gewesen und natürlich ist es bei Touristikern auch oft der große Gedanke gleich im Vordergrund. Wir haben mal darüber diskutiert, ob wir halt irgendwelche internationalen Eventformate nach Tirol bringen sollen, wo dann relativ schnell sechsstellige Beträge auf den Tisch legen musst, dass du halt ein Finale in League of Legends nach Innsbruck kriegst, was aber gehen würde. Also jetzt von der Prime League, nicht von der großen Franchise-Liga. Aber ich habe halt im Format da drinnen stehen gehabt, dass es wichtig ist, dass man halt Grassroot-Arbeit macht, dass man lokale Community stärkt und dass man vielleicht als Ansatz eben so ein familienfreundliches Festival macht, wo einfach Spiel im Allgemeinen im Vordergrund steht. Und der Benjamin hat mich da mal dann ganz stark bekräftigt und hat gesagt, ja, ich glaube, das ist ein wirklich guter Ansatz, mit dem zu starten, um das Ganze bewusster zu machen in Entscheiderinnen, dass halt Gaming inzwischen Mainstream angekommen ist. Und aus dem heraus war dann irgendwann einmal ein Gespräch mit dem DVB, mit Delfs, ob das für Delfs interessant sein könnte, so ein Event auf die Beine zu stellen oder mit zu unterstützen. Und die haben beide dann, das war eigentlich meiner Seite, da habe ich einfach nur den Leitfaden präsentiert in Delfs und alle haben gesagt, ja, eigentlich hätten sie voll Bock drauf. Sie brauchen halt jemanden, der das organisiert. Und dann sind wir, ich mit meiner Agentur im Hintergrund, wir sind halt in uns gegangen und haben gesagt, ja, sehr gerne würden wir das organisieren. Und dann ist die Idee entstanden und der Auftrag entstanden. Und dann waren am Anfang noch Fördergespräche notwendig, weil ich habe immer gesagt, ich will, dass das nicht einfach so mit Biegen und Brechen und ganz knapp irgendwie gemacht wird, sondern ich will ein gesichertes Budget haben für das, dass ich einfach eine gewisse Qualität garantieren kann. Und das hat dann, das war im Jänner ungefähr, wie klar war, dass wir das machen wollen. Und dann hat es tatsächlich 3 Monate, und alle wollten eigentlich, die Fördergeber waren jetzt schlussendlich der DVB Innsbruck, also Innsbruck Tourismus, Land Tirol und die Gemeinde Delfs. Und die wollten von Anfang an alle, aber diese Fördergespräche haben tatsächlich 3 Monate Zeit gebraucht. Und ich war eigentlich ganz kurz davor, dass ich gesagt habe, wir können das nicht machen, weil wir einmal 3 Monate Vorbereitungszeit haben für den Event. Und in der Woche, wo ich das so das erste Mal anklingen habe lassen, dass ich jetzt nicht mehr länger warten will, ist dann auch die Zusage gekommen. Und dann haben wir eigentlich mit dieser Förderzusage angefangen, das Ganze schon, es hat schon Vorgespräche gegeben, aber das dann in einen Plan umzusetzen. Und das waren eigentlich 3 Monate, wo jetzt primär ich Zeit gehabt habe, das ganze Ding auf die Beine zu stellen.
Und hast du dann eine freie Hand gehabt oder hast du denn das dann noch vorlegen müssen, wie du das vorstellst?
Nein, also es hat schon ein Grundkonzept gegeben. Also das habe ich einfach auch im ersten Schritt schon vorgestellt, vor die Fördergespräche. Und das Grundkonzept war von Anfang an auf mehr Jahre ausgelegt mit Erweiterungsmöglichkeiten für Delfs. Dadurch, dass ich da meinen ersten Laden gehabt habe, der hat der Gamer 7 Carson witzigerweise, war ein Fachhandel für PC- und Konsolenspiele. Habe ich mir relativ leicht dann in den Ort einzudenken und zu überlegen, was halt überhaupt möglich ist in Delfs und wie man so ein Event und Format dementsprechend weiterentwickeln kann. Und dementsprechend habe ich mir gleich am Anfang habe halt das Go für das Grundkonzept geholt und dann habe ich mir eigentlich nicht mehr abstimmen müssen inhaltlich. Was sicherlich sehr, sehr hilfreich war, weil sonst, wenn die 3 Monate hat das nicht funktioniert. Auch dass jetzt bei uns kein riesen Team war mit vielen Mitentscheidern, war notwendig, weil wenn du die mit 4, 5 irgendwie immer austauschen musst, ob jetzt das machst, A machst oder B machst, dann wärst du nicht fertig. Und die Hauptverantwortung, wie das jetzt da war im Sportzentrum, ist jetzt immer bei mir gelegen und ich war der, was gesagt hat, go oder no go.
Also bist du quasi der Quentin Tarantino, der Tiroler Gaming Festivals?
Vielleicht, aber
freie Hand.
Man schlussendlich gelebt hat das ganze Ding, weil ich halt eben in den 17 Jahren inzwischen, es waren Aussteller, ich habe es immer zusammengeschrieben, 28 Aussteller gehabt. Und die haben es halt mit Leben gefüllt, weil was nutzt mir das, wenn ich das Konzept entwickle und die Halle dann hinstelle, weil das war meine erste Sorge eigentlich. Die einen wollten, dass ich mit den Sponsoren spreche, die anderen wollten, dass ich die Homepage mache. Und die haben gesagt, das interessiert mich alles nicht, weil ich muss die Halle voll kriegen mit Inhalten, mit Leben, mit dass einfach, wenn du durchgehst, denkst du, scheiße, es gibt echt viel in Tirol oder es ist jetzt da ganz, ganz viel zum Erleben. Und wir haben halt da einen Computerclub Mödz gehabt und einen Computerclub Zöll und eine große Community aus Innsbruck, Giroro, das zähle ich alle auf, Clockstone als Spielentwickler, als Tiroler. Wir haben zwei Cosplayerinnen gehabt, die den ganzen Cosplay-Catwalk mit mir zusammen dann umgesetzt haben und konzipiert haben. Wir haben in ESV gehabt, die was halt Trading Card Games erklärt haben, dargestellt haben, fünf verschiedene. Die Gameware war mit dem Spiel des Jahres vor Ort. Wir haben einen Gaming-PC aus Linz gehabt mit 14 supergeile High-End-Gaming-Rechner, wo dann witzigerweise echt Mamas kocht sein, die Browser-Games auf der 4090 gespielt haben. Das hat mir der Hannes danach erzählt, dass es zum Teil echt witzig war, was so gespielt worden ist.
So gut ist es daheim nie gegangen.
Richtig. Man High-End E-Sport als E-Sport und Gaming-Verein aus Ried, die was eine super geile Location haben. Wir haben eine Just Dance-Station gehabt, Loricon war vor Ort, Nintendo, Tabletop, Binaps E-Sport, Pokémon Liga und das, die alle haben
Entschuldigung, wer war vor Nintendo, hast du gesagt?
Nintendo war einfach ein Stand.
Na, vor Nintendo, du hast die Liste da aufgezählt.
Loricon?
Ja.
Genau, also die Dia mit ihrer Schwester waren vor Ort, sie sind auch im Ogre-Team von der Loricon, die was ja jedes Jahr im Juni, Juli in Seefeld stattfindet, als Anime-Manga-Convention. Die höchstgelegene Europas, sagen sie immer ganz gern selber. Und die waren vor Ort mit einem Infostand und haben auf der Bühne Manga-Anime-Popkultur-Quiz gemacht.
Das ist interessant. Hast du da Kontakt?
Natürlich.
Die würde ich gerne mal einladen. Mhm. Oder? Das wäre mal eine interessante Folge.
Ja. Mich ist nicht da, wir entscheiden jetzt einfach, oder?
Jetzt kriegst du nicht aus.
Ja.
Popkultur-Beichtstuhl habe ich da gehabt. Riot, ein Rollenspieler, Rollenspielverein, der in ganz Tirol aktiv ist. Bibliothek in Delft, die Sportuni, Innsbruck, Still Life als Zwartsentwicklerstudio, Synex, E-Sports, Universität Innsbruck und in Warhammer Store. Das waren die ganzen Aussteller und ohne die war es einfach nicht gegangen. Und deswegen bin ich zwar Tarantino, vielleicht irgendwie, weil ich da wirklich echt viel Finger in die Hand gehabt habe, aber ohne die war es einfach nicht ansatzweise gegangen, dass es sowas geworden ist, so ein tolles Erlebnis.
Du hast da jetzt aufgezählt, mir ist aufgefallen, der Aussteller, der am weitesten der quasi am weitesten angereist war, war aus Linz. Und du hast aber auch gesagt, dass es Konzepte gibt für die vollkommenden Jahre. Mhm. Hast du auch so Intentionen, jetzt ein bisschen das noch zu erweitern, vielleicht ins Ausland gehen, um die Aussteller anzuwerben?
Es ist ganz witzig, wenn du sowas startest. Ich habe ja am Festival neue E-Sport-Vereine aus Tirol kennengelernt, was ich gar nicht auf dem Radar gehabt habe. Einen weiteren in Delfs. Einer ist gerade in Kitzbühel frisch gestartet. Es gibt im Unterland in St. Anton eine große LAN-Party, die es schon 50 Mal gegeben hat. Alte Haudegen und einer der ersten LAN-Party-Organisatoren aus Völz, die sind auf mich zugekommen. Die machen jetzt immer Neujahrs-LAN-Partys. Aus Fern habe ich welche da gehabt, die was selber im Turniere organisieren.
Das ist Fern.
Genau. Und dementsprechend hat jetzt schon allein von der Seite zusätzliche Aussteller, die was nächstes Jahr dabei waren, aber wir haben vor Ort schon ein paar Händlerinnen gehabt, Artist Alley, haben wir mit drei ganz kurzfristig auf die Beine gestellt. Da war viel mehr drinnen mit Merch und selber gemachten Sachen für Gaming, Pen and Paper oder Deko. Und das ganze Hersteller-Thema, weil inzwischen habe ich einen Kontakt zu Zubehörherstellern, die was auch extrem gern kommen würden. Retro hat man eigentlich ein Retro-Museum aus Niederösterreich gehabt. Auf der hat die total Bock gehabt, aber Andreas ist kurz davor erkrankt und hat dann kurzfristig zwei Tage davor abgesagt. Der hat eine große Fläche gehabt eigentlich. Mhm. Die dann einen Tag vor Aufbau nochmal den ganzen Raumplan umgeworfen habe und das war immer wie Tetris spielen, weil in meinem Kopf war halt 1,5 Meter Gänge und dann schauen, dass es gefüllt ist und es war immer total spannend zu schauen, wie dann so ein Konstrukt dann realisiert wird und dann irgendwann, wenn Leiter zukommen, merkst du, dass es eigentlich gar nicht so blöd war, was du halt hingestellt hast. Aber das war cool gewesen, er hat 10 verschiedene Retro-Geräte dabei gehabt, Atari 500, NES, Konsolen wie PC, mit echt coolen Games. Und der muss nächstes Jahr auf alle Fälle dabei sein. Und der hat noch einen Steirer gehabt, der ist auch total geil. Der hat so ganz viel die Dance-Automaten, die japanischen, asiatischen und Flipper und so. Den habe ich auch in Graz gesehen, weil in Graz gibt es das Button-Festival. Das ist jetzt von Vorbild am ehesten das, wo jetzt Game of Heaven auch angesiedelt habe. Also von der Community für die Community, weil es ist jetzt im Vergleich zu Gamescom, weil viele immer gesagt haben, Tiroler Gamescom, das ist eben nicht, das ist kein klassischer Industrieaussteller oder wo ich neue Games probieren kann, sondern eher präsentieren sich da Communities, wo man anknüpfen kann und mit denen man halt dann zusammen irgendwie wachsen oder realisieren kann. Und da gibt's eben, hat's angegeben mit den Automaten und da waren so geile Dinge dabei, was der aufgestellt hat, an so einem Backman, der war 2,5 Meter ist Display, wo mit die Fiesta und Backman gespielt hast und ein Atari Bong Automat, der was über Magnet gegangen ist, also mechanisch, wo dann die Pixelbälle magnetisch über die Spielfläche drüber geflogen sind. Also der hat echt geile Automaten gehabt und mit dem war ich eigentlich auch lange im Gespräch, aber der hat dann zur Flipper-Europameisterschaft fahren müssen und das war so sein primärer Fokus, dass er halt Europameister wird in wahrscheinlich Adams Family. Also ich glaube, inhaltlich ist überhaupt kein Thema und es ist eine Entwicklungsstufe, habe ich immer gesagt, wenn es halbwegs ankommt, wird man wahrscheinlich in Dallas die Fläche verdoppeln erkennen mit der Kuppel oder eben mit der Tennishalle, was jetzt das Ziel war fürs nächste Jahr, wobei ich bin gerade in der Phase, wo ich halt einfach abschließe und damit die ganzen Fördergeber und Sponsoren, wir haben 7 Sponsoren gehabt und bald die Feedbackrunde startet, will ich halt bei denen auch thematisieren, dass wir es halt nächstes Jahr nochmal und gerne ein bisschen größer machen würden.
Genau. Ist das dein erstes großes Event, was du gemanagt hast?
Genau, also ist ganz witzig. Also die
Vorerfahrung hast?
Nein, es ist total witzig, weil ich wie meinen Laden gehabt habe, wenn es um so Event, Release Party, Turniere und so gegangen ist. Wir haben schon ein paar gehabt, also ich habe eine Qualifikation für Westösterreich für Super Smash Europameisterschaft gehabt im Game of Seven. Da waren so 70 Spieler und es war ein schöner Tag und ich Glück gehabt, weil wir haben so 140 Leute in einer kleinen Bude gehabt. War schräg, aber ich habe relativ wenig Events gemacht, weil ich tendenziell ein Perfektionist, also ich bin es nicht da, aber ich weiß gern und deswegen, wenn ich halt nicht Preise habe, super coole und Urkunden und das, dann mache ich gar kein Turnier, bevor ich das nicht habe. Und das hat mich oft begleitet, wenn ich halt einen Spielraum als mein Hauptprodukt gehabt habe und dann wollte ich halt Events dazu machen. Das habe ich irgendwie nie so richtig hingekriegt. Und eigentlich habe ich immer gesagt, ich hasse eigentlich Events, weil ich zwar gute Ideen habe, was coole Eventformate wären, aber das Umsetzen fällt mir nicht leicht. Diesmal war es aber das Hauptprodukt, auf das ich mich halt 100% fokussieren habe können, neben einer Baustelle daheim. Und ein bisschen auch für die Tirol-Werbung. Aber vor allem ist es mir leichter gegangen. Und irgendwie hat es mir dann voll Spaß gemacht. Und es war mein erstes Event in der Größenordnung, ganz klar. Also waren 2000 Leute da. Und,
ja, ist schon.
Und 20 Aussteller, 7 Sponsoren, 3 Fördergeber. Das Koordinieren mit der Kommunikation untereinander. Ich habe immer versucht, alle sehr schnell aufzutun. Also wir haben dann recht bald eine WhatsApp-Gruppe gehabt, wo alle Aussteller drinnen waren, wo ich ganz klar gesagt habe, hey, wir sind alle so technikaffin in der Gruppe, wenn es mit dem Stand irgendwie Probleme gibt, mit dem Netzwerk Probleme gibt, bevor es jetzt am Event-Tag zu mir kommt, versucht es in der Gruppe zu lösen. Und das hat halt total gut funktioniert, weil im Mötz sind alte LAN-Veteranen, die wir seit 20 Jahren lang als Verein 4 LAN-Partys im Jahr machen, intern und auch größer externe. Und der Michael hat halt irgendwann mal gesagt, okay, mach das alles. Und der hat halt dann noch kurzfristig interne Netze freigeben, WLAN-Netze freigeben, dass halt alles läuft. Und, und kurzfristig innerhalb von einem Tag habe ich gewusst, hey, das läuft. Und dann ist Nintendo-Zeug zum Aufbauen gewesen. Und da sind halt die Mädchen da gewesen, haben halt da um 11 auf Nacht noch mit mir den Nintendo-Stand aufgebaut. Und das hat echt super funktioniert, muss ich sagen, dass halt die, was involviert waren, nicht nur ihr Ding gemacht haben, sondern es hat jeder auf jeden geschaut. Und das war cool.
Habt ihr, oder hast du ein Konzept gehabt für die Bewerbung von dem Ganzen? Ist das passiert oder war das eher so word of mouth, sag mal, oder?
Ganz witzig, es war dann schon irgendwann einmal, ich weiß jetzt sogar noch die Hintergrundgeschichte, wie es auf einmal in meinem Kopf Bing gemacht hat. ich habe viel Bier getrunken gehabt. Das war so noch, ich war in Innsbruck beim Kollegen und wir haben da ein bisschen gezockt nach dem langen, also den habe ich lange nicht mehr gesehen, mit dem habe ich auch bei Wacker Gaming zu tun gehabt viel. Und dann waren wir bei ihm, da haben wir noch FIFA gespielt, zu dritt, und dann bin ich gegangen. Und da bin ich dann, habe ich auf den Bus gewartet und haben mir dann gedacht, man, eigentlich muss man die Geschichte erzählen. Eigentlich muss man erzählen, ey, wir wollen die Community in Tirol zusammenbringen. Und es braucht halt jemanden, der was die Geschichte erzählt. Und dann gehst du halt hin zu den Leuten und nimmst die halt dann noch mit. Weil wenn sie halt mitnimmst, dann wollen sie ja selber den Content verteilt haben. Und die Idee dazu, wie ich es machen will, ist relativ schnell geboren gewesen. Und ich habe halt mit der Breite Tiefe und ACC-Agentur im Hintergrund, die was mir halt dann noch voll supportet haben. Weil auch da, ich verstehe, wie Content-Produktion geht, ich verstehe, wie Influencing geht, aber ich mag auch gerne reden und präsentieren, aber ich tue es halt wenig, weil viel dazugehört. Und da habe ich halt dann meinen Daniel gehabt, der was der Filmer bei uns in der Agentur.
Wir machen Daniel, bis Social Media.
Und der hat dann halt immer gesagt, so, und jetzt machen wir das und jetzt machen wir es jeden Tag und du gibst mir halt am Sonntag den Plan für die Woche, was wir alles machen und dann jeden Tag aus mit dem Content. Mhm. Und wie man dann einmal, wie ich dann gesagt habe, okay, mach mal, und das erste Ankündigungsvideo habe ich noch selber in Telstrand mit dem Gimbal und habe halt dann mir gedacht, jetzt ist es soweit. Und jetzt habe ich mich da hingestellt und habe gesagt, dass ich das Ding organisiere und dann muss ich auch B sagen und halt die Content-Schiene fahren. Und dann haben wir einfach primär über Instagram Reels gemacht und haben halt nicht klassische Werbung geschalten, indem wir einfach sagen, hey, jetzt gibt es ein Event, sondern ich habe 5 bis 10 dieser Aussteller auch vorab besucht, bin nach Rietz gefahren in den Gaming Room und habe halt denen vorgestellt, dass halt die Rietzer das Ding machen, das ganze Jahr über und halt jetzt am Gamers Event sein. Und war halt dann bei Riot und habe gesagt, die machen ganz viel Voice Acting, war da gerade Seminar an dem Samstag in der Praterei und die machen auch 40 Events pro Jahr. Aber da war ich halt da und haben sie über das geredet und haben sich geredet und was sie halt noch am Gamer selber machen. Und dadurch waren halt alle motiviert, diese Videos zu teilen und eben auf Social Media Reach zu erzählen. Und jeder hat eine Freude gehabt mit den Videos, was echt witzig war dann schlussendlich. Und somit, das war eh, glaube ich, am beeindruckendsten für mich, weil auf Social Media haben wir tatsächlich innerhalb von 1,5 Monat ungefähr, wo wir Content gemacht haben aktiv, eine Reichweite von 1.031.596 erreicht. Das heißt, das sind die einzelnen Accounts, die mit unseren Inhalten, verknüpfte Inhalte wahrgenommen haben. Also, wo es halt im Feed erschienen ist. Und es waren 672.000 direkte Impressionen, also, wo wirklich, unsere Inhalte von der Web, also von Social Media Aktivitäten, direkt auf unserer Website oder auf unsere Kanäle gesehen worden sein und Interaktionen von fast 4000 Likes, Kommentare und geteilte Inhalten. Cool. Was extrem für so kurzfristige Zeit Bombe eingeschlagen ist. Und aber auch witzigerweise sich ausgestrahlt hat auf die Aussteller, weil ich habe ein paar jetzt schon mitgekriegt, die was durch den Erfolg von dieser Kampagne selber mehr Content auf einmal machen und selber mehr erzählen, was sie tun. Und das, so war eigentlich die Idee und so hat das gut funktioniert.
Aber das sollte man nicht unterschätzen, weil wir haben das einmal gedacht, so, ja, dann machen wir halt nebenher ein paar Reels und so auf Instagram. Das ist schon jetzt nicht vielleicht Fulltime-Job, aber da musst du halt Zeit investieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, die Schamesröte steigt mir ins Gesicht. Ich kann dich da voll verstehen, weil ich meine, wir machen ja im Podcast nur als Hobbyprojekt neben unseren normalen Jobs und neben unserem anderen Leben. Und einen Instagram-Kanal zu bedienen, ist halt, wenn du das wirklich so machen willst, dass es was bringt und nicht so, wie ich das mache mit unserem Instagram-Kanal, das ist halt wirklich zahre Arbeit, oder? Also das ist
voller.
Ja. Was mich am meisten beeindruckt hat, ist, für Instagram, du arbeitest ja am Handy. Du hockst ja nicht an einem PC, du hast da keine Tastatur und keine Maus, du musst, vielleicht schneidest du ein Video und dann ladest du es irgendwie noch rauf, aber eigentlich, du tippst am Handy,
ja gut, das mache ich halt so, aber ich glaube, dass die meisten Leute das schon auf dem PC machen mittlerweile.
Na, wir haben schon SWOT.io verwendet, das ist eine Plattform, wo du halt Content einpflegst und da hast du schon parallel, wir haben Facebook, TikTok und Instagram bedient und da machst du halt einmal, stellst das Video auf und kannst dann duplizieren auf alle Plattformen.
Aber sagen wir mal so, ein kleinerer Channel, der halt nur auf Instagram ist, der der tippt halt von Hand auf der Handy-Tastatur wahrscheinlich das eine, oder?
Aber ja, und vor allem gewisse Features musst du dann manuell nachmachen. Also jetzt andere Konten markieren in einem Beitrag, das kannst du wieder nicht über das, sondern musst du es auch schon veröffentlichen und dann im Nachhinein quasi Markierungen machen.
Aber die Reels, die du gemacht hast über den Games7-Account, hast du die am Handy erstellt oder hast du die am PC erstellt?
Also erstellt hat sie der Daniel mit der geilen Kamera.
Und aber am PC oder am PC?
Schnitten hat er sie dann am PC.
Ja, eben. Genau. Das meine ich eben. Ich glaube, das ist mittlerweile schon sehr viel
Inhalt. Aber das reicht halt dann nicht. Du musst dann halt trotzdem noch zusätzlich was auf Instagram selber machen.
Auf alle Fälle. Und wir haben natürlich auch bezahlte Ads angeschalten und haben halt Reels geboostet. Also das hat mein Social Media Team dann ein bisschen erklärt. Und man hat schon gemerkt, dass es für die Grundverteilung auch wichtig war, dass wir es gemischt haben. Aber nach wie vor im Vergleich, was wir bezahlt haben, war eigentlich das meiste, also die bezahlte Reichweite war schon oft höher wie die organische, aber organisch haben wir so 3 Wochen vor Eventstart eigentlich immer 10.000 organische Reichweite pro Tag erreicht gehabt mit dem Content, was wir gemacht haben. Mhm. Für das, dass wir eigentlich nur, ich glaube, 1.100 Fans waren, wobei Instagram jetzt bei 850 oder so ist, oder 900.
Über 900,
ja. Und die anderen waren eigentlich relativ mau da. Mein TikTok hat sich gut verteilt, aber nicht, dass Leute dann gefollowt sind, sondern eher, dass wir die Reichweiten gekriegt haben. Aber das war dann viel überbezahlt das, bei TikTok. Instagram war sehr viel organisch. Und war jetzt auch von deiner Analyse her das Nachhaltigste.
Aber das sieht man schon, also beim Bankam-Account sieht man, dass das ein bisschen natürlicher gewachsen ist, weil wir haben ja für unseren Account am Anfang so ein, wie nennt man das? Wir haben so einen Service genutzt, wo quasi unsere Inhalte auf die Zielgruppe verteilt werden und haben dann relativ schnell Follower generiert, aber wir haben halt wesentlich weniger Interaktion bei unsere Posts, weil halt die Follower bei uns jetzt nicht natürlich gewachsen sind, sondern eben durch das...
Es habt ihr gekauft.
Nein, wir haben es nicht gekauft, aber wir haben halt einen Service benutzt, der deinen Inhalt verbreitet unter der Zielgruppe. Aber wenn du natürlich dementsprechend wenig postest, so wie wir das machen, dann ist es halt auch schwierig. Ja. Aber ich habe schon gesehen, Bank ist der Instagram-Kanal richtig explodiert.
Ja, aber ich glaube, das hängt auch, weil es halt aktuell war. Ich glaube, jetzt haben wir halt 900 oder fast 1000 Follower, die wir mitnehmen. Und wenn es das nächste wiederkommt, heißt es noch lange, dass die 1000 nachher vor dem Thema drinnen sind. Es kann sein, dass halt da 30% aussteigen und sich gar nicht mehr interessieren. Also ich glaube, nächste wird sicherlich, was jetzt Social Media angeht, nochmal ein anderes Thema sein. Weil jetzt war halt alle, war erst mal, da will man auch dabei sein. Aber schon auch, dass ich halt nicht den Event im Vordergrund gestellt habe, sondern primär die Community und was halt die Rolle zu bieten hat, im Vordergrund gestellt hat. Was mir wirklich tatsächlich ganz am Herzen liegt. Also es ist die Geschichte erzähle ich überall sehr, sehr gern, weil es einfach ganz klar die Motivation war für das Event. Ja. Neben dem Ferrari, was ich mir jetzt kaufen kann.
Ja, wir haben ja auch jeder Ahnung schon vom Podcast.
Und wie viel Nvidia sind liegen geblieben von die 94?
94.
Das Coole war, durch ein Hannes vom Gaming-PC-Store in Linz haben wir ja, der was wirklich super geile Geräte zusammenschraubt, custom, wirklich auf deine Needs. Also wenn du das nächste Mal irgendein Fallout London spielen willst, dann sagst du mir es noch oft mit Linz an, der macht echt super geile Geschichten.
Also ich glaube, die Bleibmühle von mir reicht da gleich.
Er hat mir ein paar Horrorgeschichten erzählt, was so. Ja. Aber reden wir in 2 Jahren oder in 1 Jahr. Ja. Aber der hat dann noch hingekriegt, dass wir einen Samsung-Deal gehabt haben und wir haben ja echt 40 Samsung-Monitore geliefert gekriegt. Ich weiß nicht, ob du von der Tamara den Bus-Simulator-Monitor gesehen hast. Es war ja, ich glaube, 56 Zoll, so 4K, 32er nebeneinander quasi. Es war ein Riesentrum, mit dem wir Bus-Simulator spielen können. Da hat sie extra am nächsten Tag nach dem Aufbau gesagt, sie brauchen einen anderen PC morgen, weil das der schnupft halt ihrer nicht in der Auflösung. Und da haben wir echt super schöne Monitore gehabt, was im Nachhinein der einzige Pain in the Ass war bei dem Event, weil es das erste Mal war, war mir nicht bewusst, wie wichtig da wirklich Sorgfalt ist bei der Verpackung, weil beim Zusammenpacken haben halt die meisten einfach den Monitor wieder rein und fertig. Und Samsung hat ein bisschen uns gerügt, dass zum Teil Monitore falsch eingepackt gewesen sein Zubehör gefällt hat oder falsch verpackt war. Gefällt hat Gott sei Dank nichts, aber
ja. Das kann mir vorstellen, so dass das dann.
Wir haben halt, glaube ich, 10 verschiedene Modelle gehabt und das hat's auch, ich bin am Sonntag nach dem Event um 10 auf Nacht in der Halle gewesen und habe dann selber nochmal hin und her gepackt, die Monitore, weil es echt schwer war, die richtigen Monitore zu zuordnen zum Teil. Ja, es war ganz witzig. Aber von dem her ist Hardware schon ein Thema und wenn halt wachsen willst, so Monitorpartner, ist was Wichtiges, weil ja. Halt, Monitor ist für alle relevant, dass halt gute da hast.
Ja, dann können wir davon ausgehen, dass das nächstes Jahr wieder stattfindet und wir sind hoffentlich, wenn wir wieder eingeladen werden, können wir mal gern wieder.
Wohl, unbedingt.
Zwinker, zwinker. ja, vielen Dank für das Gespräch, Nikolaus. Vielen Dank jetzt nur mal im Nachhinein für die Einladung. Vielen Dank jetzt auch für die Nachbereitung. Wir hoffen, dass wir dich in Zukunft wieder mal im Podcast begrüßen können, jetzt unabhängig vom Gamer 7. Wir haben sicher einige Themen und
Wie ist der Michi noch weg? Himper nochmal überhaupt.
Ich glaube, hoffentlich.
Ja.
Wir haben jetzt noch, da du da bist, wir die da ein bisschen in der Mangel haben, in der Mangel?
Ja. Ja. Schweizkasten.
Im Schweizkasten. Wir haben jetzt noch eine Frage an dich in eigener Sache.
Mhm. Wie habe ich das
abgesegnet? Genau, wir, ja. Also. Wir haben nämlich so eine Storyline bei uns im Popkultur-Beichtstuhl, die ongoing ist. Und zwar, es hat in Innsbruck in den 90er einen Computerladen gegeben.
Oh, ja.
Der Marco, weiß noch, wie der geheißen hat?
Illusion. Illusion in der Meinhardstraße, glaube ich.
Sagt dir das was?
Ich habe bei Englisch schon mal drüber gehört.
Shit, haben wir schon mal drüber geredet?
Nein. Ja, wir haben schon mal drüber geredet.
Nein, aber wir haben aber nicht mit Nikolaus.
Nein, das nicht. Da.
Genau. Es ist Illusion. Sagt dir das, kennst du zufällig den Betreiber des Hilf?
Nein, ich bin ja aus Stamms, bin ja Oberlandler und deswegen war eigentlich Innsbruck nur die Gameware, was ich eigentlich wahrgenommen habe und halt Medienmarkt, sind leider nicht da. Muss ich passen.
Es ist eine ongoing quest.
Mhm.
Also ich hoffe, dass das...
Ja, aber wenn, das hätte jetzt beim Event direkt fragen sollen, ob der da ist vielleicht.
Ja.
Zufällig. Falls er noch im Game drin ist, falls er das nicht abgeschlossen hat,
das Gaming-Thema. Das irgendwie als Kampfsporttrainer jetzt, oder was?
Das hast du uns gesagt, ja, ob das stimmt.
Ich habe gehört, er ist Kampfsporttrainer mittlerweile.
Und das Edgar? Sagt denn Edgar was?
Nein, das sagt mir nichts.
Ich glaube, es war immer aus der Seestraße, es war so ein Laden, den hat es auch ganz lang gegeben, anscheinend mit viel Retro inzwischen und den gibt es aber inzwischen nur mehr auf Facebook. Da, weil wie ich die Folge gehört habe, wo das mal thematisiert worden ist, habe ich an den Edgar, glaube ich, gedacht, ob das der sein könnte. Ich kann da mal,
eine neue Spur.
Ich kann da mal die Kontakte auf Facebook raussuchen, weil vielleicht war das der. Vielleicht war das
der. Okay. Okay, siehst du, dann hast du jetzt doch mal was gefragt, was ich gefragt habe.
Wir.
Gut. Wir. Oh, sorry.
Ja.
Entschuldigung, Marco. Also.
Das muss das nächste Mal das abgeklärt sein vorher. Ich muss, dass du da off-script gehst.
ich fange jetzt an mit der Verabschiedung, so wie das der Michi normalerweise immer macht. Ich bedanke mich fürs Kommen und ich bedanke mich für das sehr schöne Gespräch. Nächste Woche wird es ein klassisches Vorgeblänkel geben mit einigen persönlichen Gedanken zum neuen Tesla-Roboter, der vorgestellt worden ist. Und mit neuen Trailern, die wir angeschaut haben und mit neuen Spielen, die wir gespielt haben. Und man kann jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Wir haben nämlich heute, und jetzt kann ich es schon ein bisschen teasen, festgelegt, dass wir heuer wieder nach Wien zur Comic-Con fahren werden, der Marco und ich, mit einem Überraschungsgast, den wir dann dazu vergattern werden, dass er mit uns mitpodcastet.
Gott, das wird ihn freuen.
Es wird ihn sehr freuen. Nämlich jemanden, den ich namentlich jetzt noch nicht erwähnen will, aber der absolut nichts am Hut
hat. Seine Familie vielleicht noch nichts weiß davon.
Und der absolut nichts mit Comics und es sind absolut nichts, ist jetzt falsch, aber auf jeden Fall nicht so viele mir, laut seinen eigenen
Worten. Ich glaube, er ist ein ziemlicher Experte, was Watchmen angeht.
Oh ja. ja, dann
spannend klingt
mit,
ja.
Mit Messen und Nerdkultur nicht so viel am Hut hat und der wird mit uns mitfahren nach Wien und wird auch mit podcasten. Ich hoffe und ich werde noch Kontakte aufnehmen. Wir treffen da die Best Calorians Austria wieder.
Ah, cool.
Ja.
Vom letzten Jahr kennengelernt.
Ja. Genau, mit dem werden wir auch wieder reden, wenn es gut geht, ein kleines Gespräch führen. Und damit verabschiede ich mich bis nächste Woche und ich sage Tschüss.
Soll ich gleich?
Bitte, ja, ich habe nämlich einen Satz am Ende.
Ja, stimmt. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken an dieser Stelle für den Abend jetzt, fürs Vorgeblänkeln. Macht immer sehr viel Spaß, über das zu reden. aber weil wir sehr ähnliche Games auch zum Teil immer wieder haben. Nochmal ein herzlichen Dank, dass es am Gamer 7 dabei war. Da fällt mir gerade ein, dass wir ja über das reden wollten, wie es eigentlich gegangen ist am Gamer 7. Aber jetzt habe ich einen Monolog draus gemacht. Oder wir machen jetzt ein Extended, jetzt geht's los, nochmal eine Session.
Warte, sind ein bisschen kurz drüber, aber ja.
Ja, das ist einfach ganz, ganz schön. Ja.
Es wird also aller Hoffnung nach, und ich glaube, die Gespräche werden gut laufen, es wird ein Gamer 7 zwar geben, das heißt, wir können dann spätestens irgendwann mal nächstes Jahr wieder vom Gamer 7 2 am Podcast spätestens machen. Aber ich bin natürlich jederzeit auch sehr herzlich. Würde mich freuen, wenn ich wieder bei dir im Wohnzimmer oder in der Küche locken kann oder im Studio. Um so eine Podcast-Folge
ja, in Zukunft, aufgrund privater Veränderungen wird es in Zukunft vielleicht sogar so sein müssen, dass wir im Studio aufnehmen müssen.
Genau. Ah, okay.
Okay. Ah, das war jetzt wieder was zum Nachfragen. Aber vielen Dank, dass ich da hab sein dürfen. War echt super cool, wie immer. Danke.
Ja, danke, dass du da warst. Ja, mal eine nette Runde. Wir sind echt weit drüber. Wir sind 8 und 20.
Oh, das ist eine XL-Folge.
Das ist, mal. Aber weißt du, wenn der Flow da ist, dann ist der Flow da.
Genau. Aber es ist doch Nikolas, nicht der Flow.
Wenn man im Redefluss ist, dann geht das von automatisch. Da schaut man kurz weg, stand auf die Zeit, bam, drüber.
Wir haben aber auch schon 2 Stunden 30, aber gerissen wie nichts, gell?
Haben wir schon?
Ja.
Nein, nicht mit mir.
Was? Doch, mit dir?
Mit mir.
Ja, früher, wir haben das ja früher so gemacht, dass man.
Ja, aber nicht 2 Stunden 30.
Wohl, ich glaube schon.
Wow.
Die längste ist, glaube ich, 2
Stunden. Ja, das haben wir dann getrennt. Dann haben wir die Folgen. Wer haucht sich denn 2 Stunden an?
Niemand. Jetzt muss ich das noch, ich habe das so blöd gesagt, aufgrund persönlicher Veränderungen, jetzt muss ich die Leute mir von der Rebecca getrennt. Das sind wesentlich schönere Veränderungen.
Okay.
Gut.
Ja, und das Wichtigste ist, bleibt cool, Leute. Ciao.
Tschüss.
Ciao.